Deutschlandfunk, das war der Tag.
Dieser 10. Februar 2020 war einer dieser Tage, an deren Ende vieles ganz anders ist, als es am Morgen noch schien. Das Land war gerade dabei, sich gegen Sturmtief Sabine zu stemmen. Da wirbelte eine Entscheidung von Annegret Kramp-Karrenbauer einiges durcheinander.
Ich werde mich nicht um eine Kanzlerkandidatur bewerben.
Und ihren Parteivorsitz will sie auch abgeben. Es ist ein Tag, an dem sich eine tiefe Krise der Christlich-Demokratischen Union offenbart. Ein Tag, an dem sich einige besorgt geben über die politische Kultur in diesem Land. Und wir sprechen natürlich in dieser Sendung ausführlich über die Bedeutung dieses Rückzugs. Sturmtief Sabine hinterließ heute nicht die große erwartete Verwüstung. Chaotisch wurde es im Verkehr trotzdem. Bahnsprecher Achim Staus verteidigte die Vorsichtsmaßnahme, Fernzüge stehen zu lassen.
Es war richtig, den Zugverkehr einzustellen. Das versetzt uns auch in die Lage, ihn dann auch wieder geregelt aufzunehmen.
Was Sabine bisher angerichtet hat, berichten wir natürlich bis kurz vor 12 hier in Das war der Tag. Am Mikrofon ist Marina Schweitzer. Guten Abend. Im Dezember 2018 wurde Annegret Kramp-Karrenbauer zur Vorsitzenden der Bundes-CDU gewählt. Es folgten Monate, die alles andere als einfach waren, zum Beispiel wegen erheblicher Verluste für die Union bei Landtagswahlen. Immer wieder Diskussionen über die Parteichefin. Die Vorgänge vergangene Woche rund um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen kulminierten heute in der Entscheidung, Kramp-Karrenbauer verzichtet auf die Kanzlerkandidatur und gibt den CDU-Chefposten ab. Katharina Hamberger berichtet aus Berlin.
Auf Sturm Sabine hatte sich Berlin eingestellt. Aber dieser politische Sturm, der seit dem Morgen durch das Regierungsviertel fegt, kam für viele überraschend. Was kurz nach 9 Uhr morgens über erste Meldungen und Nachrichten aus der Präsidiumssitzung der CDU an Journalisten und Journalistinnen berichtet wurde, bestätigte dann Annegret Kramp-Karrenbauer am frühen Nachmittag selbst. Zum einen:
Ich werde mich nicht um eine Kanzlerkandidatur bewerben.
Und nicht nur das. Aus Ihrer Sicht müssen Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz in einer Hand liegen.
Und deswegen werde ich so lange Parteivorsitzende bleiben, bis die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur getroffen ist und dann das Parteiamt in die entsprechende Hände abgeben, wenn dies die Delegierten auf einem Parteitag genauso sehen.
Ob es bei dem bisherigen Termin im Dezember für diesen Parteitag bleiben wird, ist noch nicht bekannt, aber auch eher unwahrscheinlich. Zudem ist auch noch nicht klar, wie das genaue Prozedere ablaufen soll. Allerdings will Kramp-Karrenbauer, wie sie es selbst sagt, diesen Prozess von vorne führen. Eine Urwahl oder Mitgliederbefragung schließt sie, entsprechend der Parteitagsbeschlüsse vom vergangenen November, bislang aus. Die Saarländerin scheint schon länger über diesen Schritt nachgedacht zu haben.
Diese Entscheidung ist seit einer geraumen Zeit in mir gereift und gewachsen.
Die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen und die anschließende Debatte dürfte der sprichwörtliche Tropfen gewesen sein, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. So betonte Kramp-Karrenbauer zunächst noch einmal, dass der Bundesvorstand den Präsidiumsbeschluss nach der Wahl in Thüringen und damit auch ihre Haltung einstimmig bestätigt habe.
Keine Annäherung und keine Zusammenarbeit mit der AfD und der Linken.
So Kramp-Karrenbauer. In Teilen der CDU hingegen gäbe es ein ungeklärtes Verhältnis zu AfD und Linken, soll sie in der Präsidiumssitzung heute gesagt haben. Mangel der Unterstützung der eigenen Leute also. Zudem betonte sie eben auch, sie habe schon, als sie Anfang 2018 zur Generalsekretärin gewählt worden war, gewusst, dass es eine schwierige Zeit werden würde. Mit der Trennung von Parteivorsitz und Kanzlerschaft habe die CDU eine geübte Praxis aufgegeben. Damit gehe eine ungeklärte Führungsfrage einher, nämlich die der Kanzlerkandidatur.
Diese Frage ist trotz zweier Parteitage nicht zur Ruhe gekommen und sollte nach dem Willen einiger offenbar auch für die Zukunft nicht zur Ruhe kommen. Die Trennung von Kanzlerschaft und Parteivorsitz, die offene Frage der Kanzlerkandidatur, schwächt die CDU in einer Phase in der Politik in Deutschland, in der dieses System und in der Deutschland auf eine starke CDU angewiesen ist.
Auch im CDU-Präsidium war man nicht vorbereitet auf diese Ankündigung und so überrascht, dass zunächst Schweigen darauf folgte. Schon am Morgen vor der Sitzung hatte Kramp-Karrenbauer mit Bundeskanzlerin Merkel gesprochen, die bei der Pressekonferenz am Nachmittag sagte:
Ich habe diese Entscheidung heute mit allergrößtem Respekt zur Kenntnis genommen, sage allerdings auch, dass ich sie bedauere.
so Angela Merkel, auf deren Wunsch Annegret Kramp-Karrenbauer auch Verteidigungsministerin bleibt. Höchst unterschiedlich die Reaktionen anderer Christdemokraten. Die einen wenig begeistert, wie Elmar Brok.
Ich halte den Rücktritt für falsch in diesem Augenblick und deswegen ist mir nur noch schlecht.
Die sogenannte Werteunion hingegen begrüßt den Rückzug. Die meisten in der Partei aber drücken ihren Respekt aus, so auch diejenigen, die jetzt als Nachfolger gehandelt werden. Unter anderem sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, er bedauere Kramp-Karrenbauers Entscheidung.
Sie hat eine schwierige Aufgabe übernommen, nachdem Angela Merkel den Parteivorsitz an sie übergeben hat. Sie hat für die Einheit der Union gesorgt. Sie hat das Verhältnis zur CSU wieder auf eine gute Basis gebracht.
Ähnlich äußerte sich auch Gesundheitsminister Jens Spahn. Und auch Friedrich Merz gibt sich noch zurückhaltend. Ihre Entscheidung verdiene Respekt, er gebe ihr jede Unterstützung dabei, den Prozess ihrer Nachfolge und der Kanzlerkandidatur als gewählte Parteivorsitzende von vorne zu führen, so Merz. Und dann wäre da noch CSU-Chef Markus Söder. Er betonte, dass er mit Kramp-Karrenbauer sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet habe. Aber es sei jetzt notwendig, die personelle und inhaltliche Aufstellung der CDU zu klären. Beim Thema Kanzlerkandidatur muss zudem auch die CSU mit einbezogen werden. Dass er selbst seinen Hut in den Ring wirft, gilt als unwahrscheinlich, obwohl sich das so mancher auch in der CDU wünschen würde.
Und Markus Söder ließ am Abend auf die Frage nach einer eigenen Kanzlerkandidatur nochmals wissen, sein Standort und sein Anker sei Bayern. Das Ganze ist natürlich längst nicht nur ein Thema, das die Union intern betrifft. Die Frage, die sich jetzt auch aufdrängt, ist, was lässt sich daraus zum Beispiel für den Fortbestand der Großen Koalition ablesen? Und bei welcher Partei zeichnet sich schon jetzt ab, wie sehr dieser angekündigte Rückzug polittaktisch ausgeschlachtet wird? Über die Reaktionen aus Berlin berichtet Barbara Schmidt-Matern.
Zu Beginn dieses noch jungen Jahres war im Berliner Regierungsviertel tatsächlich Hoffnung aufgekeimt, dass man in der Großen Koalition die Sachthemen angehen und mit dem neuen SPD-Führungsduo auch die Neuwahldebatte ein für allemal beenden könne. Doch der angekündigte Rückzug von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sorgt jetzt erneut für höchste Nervosität. Katja Kipping, Parteichefin der Linken, legt den Finger in die Wunde.
Die Frage ist, wer kommt nach AKK, Laschet oder Merz? Das ist mehr als eine Frage um Köpfe. Das ist eine Richtungsentscheidung.
Friedrich Merz steht innerhalb der Union für einen stramm konservativen, Armin Laschet eher für einen liberalen Kurs. Die CDU sei nicht mehr regierungsfähig, glaubt AfD-Chef Tino Chrupalla.
Die CDU zerfällt in zwei Lager, wie mir scheint, in ein konservativ-bürgerliches Lager und in ein linksgrün ideologisches von Frau Merkel.
Auf Twitter spricht Chrupalla vom Zerfall der CDU, als sei die Spaltung bereits vollzogen. Die Grünen warnen hingegen vor allzu vielen Personaldebatten.
Hinter der Parteivorsitzenden der CDU liegen sicherlich harte Tage. Nichtsdestotrotz ist aus meiner Sicht durch diese Ankündigung, dass sie nicht als Kanzlerkandidatin kandidieren wird, nichts gelöst,
sagt die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock.
Das, was jetzt innerhalb der CDU passiert mit diesem ungeordneten Rücktritt, droht dazu, dass wir nicht nur in Thüringen ein Machtvakuum haben, sondern eben auch auf Bundesebene. Und die Union muss jetzt für sich klären, ob sie unter diesen Bedingungen weiter eine stabile Regierung bilden kann.
Annegret Kramp-Karrenbauer bekräftigt das ausdrücklich und auch SPD-Chef Norbert Walter-Borjans versichert am Nachmittag in Berlin.
Die Große Koalition arbeitet. Sie wissen, dass wir den nächsten Koalitionsausschuss am 8. März haben. Und wir haben immer gesagt, es kommt uns darauf an, wie wir mit den Inhalten weiterkommen.
Doch wie Union und SPD mit den Themen weiterkommen wollen, ist derzeit völlig unklar. Grundrente, der Ausbau der Windkraft, die schleppende Digitalisierung, die marode Infrastruktur, der Klimawandel. Die Lösung all dieser großen Themen ist mit dem heutigen Tage noch schwieriger geworden. Dann wird Walter-Borjans gefragt, ob die SPD die Koalition weiterhin nur mit einer Kanzlerin Angela Merkel fortsetzen wolle.
Wenn es diese Kanzlerin nicht geben sollte, dann stellen sich neue Fragen. Das ist völlig klar.
So die vorsichtige Antwort des SPD-Vorsitzenden. Während Co-Parteichefin Saskia Esken, die neben Walter Borjans steht, durchgängig schweigt, spricht Walter Borjans dann noch von einer besorgniserregenden Entwicklung in der CDU. Die Partei sei seit längerem erkennbar führungslos. Die SPD habe zwar großen Respekt vor der Entscheidung der CDU-Chefin,
aber man darf in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt lassen, dass ihr Taktieren den rechten Kräften in der Partei erst den Raum gelassen hat, der die akute Krise der CDU heraufbeschworen hat.
FDP-Chef Christian Lindner ist hingegen bemüht, keine neue Debatte über seine Eignung als Parteivorsitzender aufkommen zu lassen. Anders als die CDU habe die FDP ihr Verhältnis zur AfD inzwischen gelöst, erklärte der Parteivorsitzende heute in Berlin.
Berichtet Barbara Schmidt-Matern. Ja, wo liegt jetzt der Ursprung des Problems bei der Union und wo kann das alles hinführen? Es gibt einige offene Fragen, die wir jetzt gerne am Ende dieses Tages analysieren wollen. Am Telefon ist Martin Florak, Politikwissenschaftler von der Universität Duisburg-Essen. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Schwarzer.
Herr Florak, war dieser Rückzug aus Ihrer Sicht richtig?
Ja, er war aus Annegret Kramp-Karrenbauers Sicht wahrscheinlich unvermeidlich, denn sie ist durchaus Machtpolitikerin, machtbewusst, und sie wird diesen Schritt sicher nicht leichtfertig gegangen sein, sondern sie wird sich der Tatsache bewusst geworden sein, dass der Rückhalt inzwischen in der Union so geschwunden ist, dass sie eigentlich nicht in der Lage ist, programmatisch, strategisch, aber auch kommunikativ noch irgendwelche eigenen Akzente zu setzen. Und insofern hat sie dann für sich entschieden, dass es der richtige Zeitpunkt ist, die Reißleine zu ziehen.
Wenn wir jetzt am Ende dieses Tages darüber sprechen, was sie falsch gemacht hat, war das Problem, dass man im Richtungsstreit AfD wie auch Linke auf die gleiche Stufe gestellt hat, jetzt nochmals vermehrt in den letzten Tagen.
Ja, Thüringen ist aus meiner Sicht vielleicht der Katalysator, aber nicht der Auslöser, denn das sind ja auch mehr als nur kommunikative Fehlleistungen oder strategische Fehlentscheidungen, sondern auch strukturelle Dinge, mit denen Kramp-Karrenbauer zu kämpfen hatte. Eine Sache scheint mir auch zu sein, dass alleine einen solchen Übergang nach so vielen Jahren Kanzlerschaft Angela Merkel zu organisieren per se schwierig ist. Wir haben das bei anderen Parteien erlebt, wenn langjährige Vorsitzende abtreten und die Nachfolger ein Erbe übernehmen, dann sind die immer ein bisschen eingeklemmt, dazwischen ein Erbe verteidigen zu müssen und eigene Akzente zu setzen. Das konnte man jetzt bei Kramp-Karrenbauer deutlich erkennen, insbesondere weil dann ja auch Angela Merkel als Person stark polarisiert hat. Insofern, sie war immer genau mit dieser Spaltung innerhalb der Partei auch konfrontiert und konnte diesen Graben eigentlich schon die ganze Zeit nicht überbrücken. Und die hat sie dann in gewisser Weise noch verstärkt, denn sie ist ja dann auf einen Teil ihrer Widersacher innerparteilich zugegangen, aber die hatten gar kein Interesse daran, den Graben zuzuschütten, sondern hatten eigene Machtkalküle im Hinterkopf und eigene Zielsetzungen, die da verfolgt worden sind. Und dagegen konnte sie sich dann am Ende dann dadurch nicht mehr weiter durchsetzen.
Und Ihre Vorgängerin Angela Merkel steht ja auch für eine gewisse Richtung in der Union. Und jetzt reden alle über einen anstehenden Richtungsstreit. Und man könnte ja sagen, Thüringen ist etwas Besonderes. Ist überhaupt klar, dass es in eine von beiden Richtungen gehen muss?
Ja, das passt eigentlich gar nicht so sehr zum Wesen der Union, da jetzt Richtungsentscheidungen zu treffen, sondern sie hat ja mit unterschiedlichen Strömungen in der Partei immer genau diesen Charakter der Volkspartei geprägt, dass sie das nämlich unter einem Dach zusammenhält. Und insofern zeigt sich auch da eher ein strukturelles Problem, nämlich dass in vielerlei Hinsicht Wähler, aber auch Beobachter auf Eindeutigkeit stehen und gar nicht so sehr auf Ambivalenz. Und insofern ist es wahnsinnig schwer, eine solche ambivalente Struktur wie so eine große Volkspartei zusammenzuhalten. Da kommt man dann alleine gar nicht gegen an und erst recht nicht, wenn, Sie haben jetzt eben angesprochen, Angela Merkel mit ihrer programmatischen Positionierung polarisiert hat, aber sie hat auch einen bestimmten Stil ausgeprägt. Und diesem Stil ist Kramp-Karrenbauer durchaus treu geblieben. Und wir sehen schon auch, dass es Moden und Erwartungen gibt, dass man mit manchen Stilen bricht. Und insofern ist jetzt vielleicht auch ihr ein bisschen zum Verhängnis geworden, dass sie als Frau vielleicht den Merkel-Stil ein bisschen adaptiert hat oder fortführen wollte. Und vielleicht einige der, man könnte fast zugespitzt sagen, testosterongeschwängerten männerbündischen Leute in der Union da andere Ziele verfolgt haben.
Aber wenn wir jetzt nochmal auf diesen inhaltlichen Streit gehen, also Sie haben jetzt zwar strukturelle Probleme angesprochen, aber es hat sich ja dann doch zugespitzt, auch wenn die Struktur sich dann in unterschiedlichen Flügeln vielleicht gezeigt hat oder die inhaltliche Debatte auch in unterschiedlichen Flügeln strukturell gezeigt hat. Nehmen wir zum Beispiel mal die CDU-Politikerin und Ministerin in Schleswig-Holstein, Karin Prien, die hat es im Deutschlandfunk auf den Nenner gebracht. Die einen sind politische Gegner, die anderen sind politische Feinde. Da meinte sie natürlich die AfD und die Linke. Da hört man ja eine Unterscheidung. Muss sich das dann nicht auch in der Programmatik aktuell zu erkennen geben?
Ja, in der Tat. Und die Unterscheidung, die Frau Prien da zitiert, ist ja eigentlich eine, die Markus Söder beim Bundesparteitag der CDU eingeführt hat. Und das macht schon auch eine programmatische Leerstelle der Union deutlich, nämlich dass sie eigentlich sprachlos in dieser Frage geblieben ist. Sie wirkt reaktiv, sie hat eine Antwort auf die AfD formuliert, aber die besteht ja nicht darin, nur reaktiv auf diese Partei zu reagieren, sondern eigene Vorschläge zu machen, auch ein eigenes Programm herauszubilden. Und da hat sich ja auch Kramp-Karrenbauer ihren Anteil mit dazu geliefert, weil sie einerseits konservativ geblinkt hat, ohne dass es jetzt voller Überzeugung geschehen ist. Und damit hat sie auch liberale Wählergruppen der Union verprellt und hat damit in gewisser Weise das auch, taucht ja in ihrem Vorbericht auch auf, dann die Werteunion wiederum aufgewertet, die ja, wenn man alleine die Personen, die da agieren und auch die Zahl der Mitglieder betrachtet, ja in keiner Relation zur Gesamtpartei stehen. Das ist eine kleine Gruppe, ein Teil der Leute, die da aktiv sind, sind noch nicht mal Unionsmitglieder. Aber dass man solche Leerstellen produziert hat und in die dann andere vorstoßen konnten, ist sicher ein programmatisches und auch strategisches Defizit der Parteivorsitzenden gewesen.
Also kann eine Lösung dieses inneren Konflikts aus Ihrer Sicht nur sein, dass sich diese Werteunion auflöst?
Nein, auch diese Zuspitzung wäre zu viel, denn genau diese Forderung jetzt zu erheben, konfrontiert dann Annegret Kramp-Karrenbauer auch mit der Situation, dass sie bestimmte Positionen anmahnt, die sie dann gar nicht durchsetzen kann. Das hat sie ja auch in Thüringen präsentiert bekommen. Sie hat sich am Ende mit einer Forderung nach Neuwahlen aus dem Fenster gelehnt, um dann zwei Tage später die Rolle rückwärts anzutreten, weil sie das gegenüber den Landesverbänden gar nicht durchsetzen kann. Insofern wäre das auch ein vergifteter Ratschlag, jetzt zu sagen, sich gegen die Werteunion zu immunisieren. Denn über Parteiausschlüsse jetzt hunderte von Mitgliedern in die Wüste zu jagen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und vor allen Dingen, es würde genau wieder den Akzent eigentlich auf einen Nebenschauplatz setzen. Stattdessen müsste die Union doch eigentlich überlegen, was ihr programmatisches bürgerliches Angebot für eine zukunftsgewandte Politik ist, statt reaktiv alte Dinge aufzuwärmen. Und die programmatische Auszehrung der Union, die in den Merkel-Jahren von vielen beklagt worden ist, die ist in den vergangenen Monaten eigentlich nicht angegangen worden. Es gibt kein eigenes, ständiges und erkennbares Profil, was die Union ausgebildet hätte, womit man jetzt für die Jahre nach der Merkel-Kanzlerschaft eigentlich Punkte hätte sammeln können.
Und würden Sie sagen, dass diese Mitte, für die Sie da vielleicht in den letzten Jahren stehen wollte, jetzt in der Zukunft auf jeden Fall sehenden Auges Machtverlust bedeutet?
Ja, man hat vor allen Dingen die Mitte für andere Mitbewerber geöffnet, denn man darf die Grünen nicht außer Acht lassen, die genau diese Mitte nicht als leere Formel bedient haben, zu sagen, da wo wir sind, ist die Mitte, sondern die haben einerseits themenkonjunkturelle Vorteile gehabt, nämlich dass die Klimakrise ein ökologisches Kernthema der Grünen bedient hat, aber sie haben auf der anderen Seite auch in ihrer klaren Abgrenzung zur AfD und in einem klaren Kurs einer demokratischen Grundorientierung, in der sie wahrgenommen worden sind, auch Punkte gemacht. Und auch da hat die Union eigentlich wenig dagegen gehalten und ist insofern im gleichen Boot wie die SPD, die auch auf diesem Themenfeld weitgehend unsichtbar geblieben ist in den vergangenen Monaten. Und das hat für ganz viele Mitbewerber die Tür aufgemacht und die Union immer weniger attraktiv werden lassen. Und dann genau solche Streitigkeiten zur Folge, dass man in bestimmten Landesverbänden, wie jetzt in Thüringen, damit konfrontiert ist, dass die vielbeschworene Mitte auf einmal nicht mehr ausreicht, um überhaupt parlamentarische Mehrheiten zu organisieren.
Herr Florak, jetzt ist die Kandidatenfrage eröffnet, auch wenn man das als Prozess bis in den Herbst, Winter möglicherweise sogar hineinziehen will. Tut die Union jetzt gut daran, die NachfolgerInnen-Debatte runterzukochen?
Also dieser Zeitplan ist aus meiner Sicht völlig illusorisch und es verdreht vor allen Dingen auch die Reihenfolge, denn es lässt eine Partei völlig außer Acht, nämlich die CSU, die ja bei der Frage der Kanzlerkandidatenkür auch eine wichtige Rolle zumindest mitreden möchte. Bisher hat ja Annegret Kramp-Karrenbauer den Eindruck erweckt, man könne diese Kanzlerkandidatenfrage klären, um dann diese Person, die dann Kanzlerkandidat wird, zum CDU-Parteivorsitzenden zu machen. Also da wird Markus Söder aus München doch zumindest dazwischengrätschen. Und das andere ist, dass in dieser Position der dann politisch lahmen Ente, die sie jetzt mit dem heutigen Tag ist, ja auch es völlig unmöglich ist, eigentlich die innerparteilichen Strömungen so im Zaum zu halten, dass man Herrin des Verfahrens bleiben kann. Sie wird insofern eher Getriebene der kommenden Wochen und Monate sein. Und man kann nicht ernsthaft davon ausgehen, dass die Union auch ein eigenes Interesse daran hat, jetzt noch 10 oder 11 Monate lang eine solche Kandidatensuche zu veranstalten.
die Einschätzung des Politikwissenschaftlers Martin Florak von der Universität Duisburg-Essen live heute Abend bei uns im Deutschlandfunk. Herr Florak, haben Sie vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Am Schluss schauen wir wieder zurück zum besagten Ausgangspunkt. Was macht das nun mit dem Landesverband dort, dessen Agieren ja offenbar den letzten Anstoß für die Entscheidung Annegret Kramp-Karrenbauers gab? Thüringen. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard berichtet.
Berlin steht Kopf wegen der Landtagswahl in Thüringen und dort versucht man halbwegs geordnet in eine politische Zukunft zu gehen. Linke, SPD und Grüne haben sich getroffen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Susanne Hennig-Welso, Vorsitzende der Linkspartei Thüringen, sagte vor dem Treffen:
Wir wollen Bodo Ramelow in einem ersten Wahlgang mit demokratischen Mehrheiten zum neuen Ministerpräsidenten wählen. Wir gehen davon aus, dass wir ab nächste Woche Gespräche mit Teilen der CDU führen können, auch dem Verhandlungsteam der CDU-Fraktion, was ja schon öffentlich bekannt ist, und dass wir danach geordnet in die Verfahren gehen können. Also das eine ist die Wahl des Ministerpräsidenten anmelden. Das zweite wäre dann darüber zu reden, wie wir danach weitermachen.
Perspektivisch streben die Linken Neuwahlen an, aber erst, wenn es eine handlungsfähige Regierung für die Übergangszeit gibt. Dirk Adams, Fraktionsvorsitzender der Grünen, ist skeptischer, wenn es um Neuwahlen geht. Beim Nahziel ist man sich einig.
Für uns Grüne ist das wichtigste Ziel, klare und stabile Verhältnisse herzustellen. Und das sehen wir am ehesten zu verwirklichen mit Bodo Ramelow.
Die SPD befürwortet Neuwahlen, aber analog dem Plan der Linken, erst nach einem neuen Anlauf Thüringen eine neue Regierung zu geben. SPD-Vorsitzender Wolfgang Tiefensee:
Wichtig ist, dass wir jetzt möglichst schnell die schwierige Situation, die im Prinzip schon eine Staatskrise ist, dass wir die auflösen, indem Bodo Ramelow gewählt wird. Da brauchen wir 4 Stimmen, entweder von der CDU oder von der FDP. Und selbstverständlich kann man nicht verlangen, dass diese 4 Menschen jetzt plötzlich Bodo Ramelow lieben und umarmen. Aber es geht darum, staatspolitische Verantwortung zu übernehmen.
Die 4 fehlenden Stimmen zur absoluten Mehrheit suchen Linke, SPD und Grüne nun bei CDU und FDP, da sie nicht noch einmal den Tricks der AfD aufsitzen wollen. Der Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag, Alexander Gauland, hatte empfohlen, Bodo Ramelow zu wählen, damit dieser die Wahl nicht annehmen könne. Die Thüringer AfD hat erklärt, dass sie das nicht vorhabe, aber verlassen will sich darauf niemand. Aus diesem Grund gibt es nun offizielle Gespräche zwischen CDU und den Linken, etwas, was die CDU bis vor einer Woche noch strikt abgelehnt hat. Der CDU-Generalsekretär Raimund Walk macht aber deutlich, dass seine Partei an dem Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU gebunden ist. Auch wenn der nun in Thüringen immer öfter in Frage gestellt wird.
Wir können darüber reden, dass Bodo Ramelow Ministerpräsident bleibt. Aber ich habe auch deutlich gemacht, dass ich respektieren möchte und berücksichtigen möchte, dass wir eine klare Beschlusslage haben. Und deswegen wird es keine aktive Zustimmung zu Bodo Ramelow geben.
Der noch Partei- und Fraktionsvorsitzende der CDU Thüringen, Mike Moring, meldete sich schriftlich zu Wort und sagte, dass die Lösung der schwierigen Situation in Thüringen vor Ort zu suchen sei. Der ehemalige Ministerpräsident Bodo Ramelow, Kandidat von Rot-Rot-Grün auch bei der nächsten Ministerpräsidentenwahl, glaubt jedoch Signale zu erkennen, dass die fehlenden 4 Stimmen zustande kommen würden.
Ich habe durch vielerlei Gespräche, die ich seit dem Mittwoch geführt habe, das Gefühl, dass eine ganze Reihe von Abgeordneten im Thüringer Landtag, die nicht Rot-Rot-Grün angehören, auch emotional wissen, auf was es jetzt ankommt, nämlich eine handlungsfähige Landesregierung.
Immerhin haben auch am vergangenen Mittwoch schon mindestens 2 Abgeordnete, vermutlich von CDU oder FDP, für Bodo Ramelow gestimmt. Die laufende Woche wird nun vermutlich geprägt werden vom Versuch der CDU, Rot-Rot-Grün, nicht öffentliche Zusagen zu machen, um sofortige Neuwahlen zu vermeiden. Von denen würde nach neuesten Umfragen die Linke sehr profitieren, die CDU würde erheblich einbrechen, die FDP aus dem Landtag verschwinden.
Berichtet Henry Bernhard. Und wie das so ist mit Turbulenzen, Beben und auch Orkanen, sie sind schwer vorhersehbar, im übertragenen wie im wörtlichen Sinne. Außerhalb der Bundespolitik gab es ja auch noch einen Orkan, der sich angekündigt hatte. Sturmtief Sabine wanderte im Laufe des Tages von Nord nach Süd. Zuletzt tobte er in Baden-Württemberg und Bayern. Erwartungen und Auswirkungen waren durchaus unterschiedlich. Unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke liefert uns die Tagesbilanz.
Zumindest einen Bayern hat Sturm Sabine glücklich gemacht, den Nürnberger Taxifahrer Klaus Lamatsch.
Das ist das beste Wetter für uns. Nichts geht, aber die Taxen rollen seit 4 Uhr und habe jetzt schon den Umsatz von 1,5 Tagen. Passt.
Andere waren weniger begeistert, etwa Zugpassagiere, die in Nürnberg gestrandet waren.
Ich bin gekommen aus Polen, Geld verdienen und jetzt momentan, das Wetter macht mich leider Probleme.
Ich bin seit früh 12:30 hier, müsste weiter nach Ingolstadt, aber es verschiebt sich stündlich und es ist ja nicht absehbar, wann es weitergeht.
Es hieß erst bis 8 Uhr, dass der Nahverkehr ausfällt, aber jetzt ist es bis 10 Uhr. Schau mal, aber lieber so, als es passiert einem dann was.
Passiert ist glücklicherweise nicht so viel wie befürchtet. Keine Toten, aber zwei schwer und einige leicht Verletzte, die von herumfliegenden Teilen und umgestürzten Bäumen getroffen wurden. Am stärksten wütete Sabine in Ostbayern. Bei Passau erreichte der Orkan im Flachland 154 Stundenkilometer, auf dem großen Arber sogar 161 km/h. In Cham, nahe der tschechischen Grenze, fiel in zehntausenden Haushalten der Strom aus, erklärt Kreisbrandrat Michael Stahl.
Jetzt haben wir gerade ein Problem. Ein Baum ist in eine Hochspannungsleitung gefallen. Der Ort ist ohne Strom und die Feuerwehr hat also jetzt die Aufgabe, das abzusperren und wir schauen, dass wir die Bayernwerke verständigen.
Der größte Gebäudeschaden in Bayern dürfte an der Wallfahrtskirche St. Hermann in Bischofsmais entstanden sein. Die Diözese Passau teilte mit, das halbe Dach der Kirche sei weggerissen worden. Auch andere Kirchen im Bistum Passau erlitten Schäden. In München dagegen war Sturm Sabine eher harmlos launisch. Kurzen, kräftigen Böen folgte Sonnenschein und Windstille. Keine Monster-Sabine, sondern
eher Sabinchen bis jetzt. Nach den ganzen Ankündigen war ein bisschen lauer als gedacht.
Ist ein bisschen schwach, Gott sei Dank.
Nicht so doll wie gedacht. Es war mal kurz ein bisschen heftig und dann war es wieder vorbei. War schon leer. Also ich fand es angenehm in der Früh und heute Mittag wieder heimzufahren.
Das ganz große Verkehrschaos blieb aus, sowohl in München als auch im Rest des Landes. Viele Pendler blieben zu Hause, weil auch viele Schulen geschlossen waren. Im Freistaat sogar flächendeckend. Und das sei richtig gewesen, so Bayerns Kultusminister Michael Piazzolo.
Die Entscheidungen werden ja regional getroffen und lokal von sogenannten Koordinierungsgruppen. Und im Zweifelsfall lieber mehr Vorsicht, als dass nachher was passiert.
Morgen allerdings ist in den meisten Teilen des Landes wieder Unterricht, während in vielen Regionen noch die Aufräumarbeiten laufen. Dabei helfen auch viele Freiwillige und Ehrenamtliche, schwärmt Landrat Franz Löffler aus Cham in der Oberpfalz.
Wenn wir die nicht hätten, dann wäre das in dieser Form auch von der Fülle der Einsätze her gar nicht möglich. Also da kann man bloß sagen, Hut ab, wie sich unsere Ehrenamtlichen da engagieren, mit welcher Qualität die unterwegs sind, dass wieder Normalität im Straßenverkehr und in sonstigen Sicherheitsbelangen eintritt.
Völlige Normalität wird morgen allerdings noch nicht herrschen. Denn erstens sind weitere, wenn auch etwas schwächere Stürme angekündigt. Und zweitens müssen Bahn und Flughäfen erst wieder aufholen. Am Münchner Airport etwa warten noch tausende Passagiere auf ihren Abflug, nachdem heute fast nichts ging. Lediglich Landungen waren möglich. Ein Jet aus Südafrika setzte bei 140 km/h Wind auf. Es sei die interessanteste Landung in 28 Jahren Flugkarriere gewesen, twitterte der Pilot anschließend. Jetzt brauche die ganze Crew einen starken Drink. Flughafensprecher Hans-Joachim Buß sagte, laut Wetterprognose sei das Schlimmste heute überstanden.
Von daher gehen wir davon aus, dass wir vielleicht so gegen 17 Uhr den Flugbetrieb wieder aufnehmen können. Allerdings ist ja das nächste Sturmtief auch schon wieder im Anmarsch. Das heißt, morgen könnten wir eine ähnliche Situation vorfinden.
Einen Rekord hat Sturm Sabine übrigens gebrochen. Noch nie haben Deutschlands Windräder so viel Windstrom ins Netz eingespeist wie heute.
Das also eine gute Nachricht am Ende vom Beitrag, des Beitrags von Michael Watzke. Und damit sind wir um 23.37 Uhr bei Kurznachrichten des Tages. Auch Irland sieht heute einen politischen Umbruch ins Auge. Nach dem überraschenden Wahlerfolg der linksgerichteten Sinn Féin-Partei dürften Koalitionsverhandlungen schwierig werden. Thomas Spickhofen.
In Irland wird immer noch gezählt. Von den insgesamt 160 Mandaten sind bislang rund 120 vergeben. Fast ein Drittel davon entfällt auf Sinn Féin. Die beiden großen konservativen Parteien, Fine Gael und Fianna Fáil, liegen weit dahinter. Sie werden aber wegen des komplizierten Wahlsystems noch aufholen. Außerdem hat Sinn Féin landesweit ohnehin nur 42 Kandidatinnen und Kandidaten aufgeboten. Sicher ist bislang nur, dass keine der Parteien auf eine eigene Mehrheit im Parlament kommen wird. Offen ist, in welcher Kombination es dafür reichen könnte und ob sich die Partner dann tatsächlich auch zusammenfinden. Die zuletzt regierende Fine Gael von Premierminister Leo Varadkar hat eine Zusammenarbeit mit Sinn Féin erneut kategorisch ausgeschlossen. Fianna Fáil dagegen zeigt sich für Gespräche offen, will aber zunächst das endgültige Ergebnis abwarten. Sinn Féin-Chefin Mary Lou MacDonald hat bereits eine Mitwirkung in der neuen Regierung eingefordert. Wenn genug Parlamentssitze zusammenkommen, will die Partei sogar versuchen, unter Einbeziehung zahlreicher kleinerer Parteien und unabhängiger Abgeordneter selbst eine Regierung zu bilden.
Mehr Geld für das Militär und die Mauer an der Grenze zu Mexiko, weniger Sozialausgaben. US-Präsident Donald Trump zieht seine Handschrift weiter durch. Das spiegelt sich auch im Haushaltsentwurf, den er heute vorlegte. Arthur Landwehr.
4.800 Milliarden Dollar will die amerikanische Regierung im kommenden Jahr ausgeben, davon rund 1.000 Milliarden über neue Schulden finanziert. Dies die Eckpunkte für Donald Trumps Haushaltsentwurf. Steigerungen dürfen das Militär und die NASA erwarten. Auch bei der Einwanderungsbehörde wächst der Etat. Für die von ihm versprochene Mauer zu Mexiko verlangt der Präsident weitere 2 Milliarden Dollar. Gegenfinanziert werden sollen die Steigerungen mit Einsparungen an anderer Stelle. Insbesondere Sozialprogramme sind davon betroffen. Wohnraumprogramme gehören ebenso dazu wie die Krankenversicherung für Arme, Studienbeihilfen oder Lebensmittelmarken für Sozialhilfeempfänger. Amerikanische Entwicklungshilfe soll sogar um 21% gekürzt werden.
Griechenland will neue Flüchtlingslager bauen und gleichzeitig Abschiebungen und Asylverfahren beschleunigen. Thomas Bormann über die Pläne.
Jetzt soll es keine weiteren Verzögerungen mehr geben. Baubeginn im März, Fertigstellung im Sommer. Notfalls will die Regierung den Bau gegen den Widerstand von Inselbewohnern oder Landbesitzern durchsetzen. Dazu billigte die Regierung heute einen Erlass, mit dem Ländereien auf den Inseln notfalls beschlagnahmt werden können, um dort Lager zu bauen. Die neuen Registrier- und Abschiebezentren sollen wiederum auf Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos gebaut werden, also auf den 5 Inseln, auf denen derzeit mehr als 40.000 Flüchtlinge in völlig überfüllten Camps leben. Diese alten Lager sollen aufgelöst werden, versprach Migrationsminister Mitsotakis heute erneut. Die neuen Lager werden Platz für insgesamt 20.000 Migranten bieten, also für halb so viele, wie sich derzeit auf den Inseln aufhalten. Nach den Plänen der Regierung soll das ausreichen, denn künftig sollen Asylverfahren in Griechenland nach 90 Tagen abgeschlossen sein, so Minister Mitsotakis. Danach sollen abgelehnte Asylbewerber sofort abgeschoben werden, zurück in die Türkei. Wer Asyl bekommt, soll aufs griechische Festland oder in ein anderes EU-Land weiterziehen dürfen. Die neuen Lager werden in abgelegenen Gegenden der 5 Inseln errichtet werden und umzäunt sein. Lagerinsassen dürfen die Camps künftig nur mit Genehmigung tagsüber verlassen und müssen abends wieder zurückkehren. Die Regierung will damit erreichen, dass es künftig weniger Spannungen zwischen Inselbewohnern und Migranten gibt.
Stahlarbeiter aus Deutschland sind verunsichert, nicht nur wegen des Handelskonflikts mit den USA, auch wegen des angekündigten Green Deals der Europäischen Union. Mit einem Fußmarsch, einem Walk of Steel bis zu EU-Kommissar Timmermans in Brüssel wollten sie auf ihre Situation aufmerksam machen. Michael Schneider.
355 Kilometer hatten die Stahlarbeiter in 10 Tagen zurückgelegt, um in Brüssel vor der EU-Kommission zu demonstrieren. Die Kundgebung war wegen des Sturms zwar kurzfristig abgesagt worden, dennoch waren etwa 50 Vertreter von IG Metall, Saarstahl und Dillinger Hütte zum Gespräch mit Timmermans vor Ort. Ihre wichtigste Forderung an die EU ist Klarheit zur Zukunft der Stahlbranche. Die stehe nicht nur wegen Exportzöllen und Preisdumping unter Druck. Bislang fehle auch eine klare Linie, wie der klimafreundliche Umbau der Stahlindustrie funktionieren könne. Hier müsse die Kommission innerhalb der nächsten 2 Jahre Antworten liefern, so Wortführer Stefan A. von Saarstahl. Dass Wasserstoff in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Stahlproduktion spielen könne, darin waren sich Stahlarbeiter und EU-Kommissar im Gespräch einig. Timmermans betonte, ein Umbau der Industrie werde auch eine Veränderung im Arbeitsalltag bedeuten, das müsse aber nicht zwangsläufig zu Stellenabbau führen. Beide Parteien vereinbarten weitere Gespräche im Laufe des Jahres.
An der Börse in New York hat der Dow Jones erneut zugelegt. Er verbesserte sich heute um 0,6% auf 29.276 Punkte. Den Tag an der Börse in Frankfurt fasst Viktor Goitka zusammen.
Vor wenigen Wochen, da hat Daimler mit viel Tamtam ein innovatives Fantasieauto vorgestellt. Biologisch abbaubare Batterien, Räder, die im Krebsgang seitwärts fahren können und statt Heckscheibe künftig schuppenförmige Kiemen. Wie bei Fischen. All das sollte zeigen, Daimler setzt auf Zukunft. Doch die Realität im Konzern sieht weniger glamourös aus als das Fantasieauto. Am Abend, bevor Daimler am Dienstagmorgen seine Zahlen vorlegt, schimpfen Experten am Parkett mit den Stuttgartern. In Sachen E-Mobilität sei der Konzern viel zu langsam. Und Strafen in Sachen CO2-Grenzen und Dieseldebatte, die könnten kommen. Auch die Kosten des Koloss müssen runter. Laut Handelsblatt will Daimler nun 15.000 Stellen streichen, mehr als bislang bekannt. Doch aus Sicht von Autoexperten ist das kein Allheilmittel. Daimler müsse endlich seine Strategie klarkriegen, auf E setzen und umsteuern. Der DAX heute 0,15% im Minus. Er schließt bei 13.494 Punkten. Das Coronavirus jagt den Anlegern erneut Schrecken ein. Dass Annegret Kramp-Karrenbauer hingegen aufgeben will, schreckt die Anleger an der Börse nicht. Deutsche Staatsanleihen verzeichnen heute Kursgewinne.
Eine Tageszusammenfassung vom Börsengeschehen war das am Ende unserer Kurznachrichten. Die Provinz Idlib in Nordsyrien ist das letzte große Rebellengebiet in dem Land, in dem seit fast 9 Jahren ein Bürgerkrieg wütet. Russland unterstützt die syrische Regierung, die Türkei dagegen Rebellen. Jetzt spitzt sich der türkisch-russische Konflikt um Idlib zu. Heute wurden aus der Provinz Zusammenstöße gemeldet. Christian Butkereit berichtet.
Das türkische Fernsehen zeigte schwarze Limousinen, die durch das Regierungsviertel von Ankara rollten. Es war die zweite russische Delegation innerhalb von 3 Tagen und ein weiterer der zahlreichen Versuche, das Blutvergießen in der syrischen Provinz Idlib zu stoppen. Darum geht es jedenfalls nach den Worten des türkischen Außenministers Mevlüt Çavuşoğlu.
Ziel ist die schnellstmögliche Sicherung des Waffenstillstands. Der muss eingehalten werden und dass vertriebene Zivilisten in ihre Heimatorte zurückkehren können.
Eine Waffenruhe war im sogenannten Astana-Prozess zwischen der Türkei, Russland und Iran vereinbart worden. Eingehalten wurde sie nur kurz. Doch sie verschaffte der Türkei die Möglichkeit, 12 Beobachtungsposten in Syrien zu errichten, von denen aus die Einhaltung dieser Waffenruhe überwacht werden sollte. Einer dieser Posten wurde am Montag von der syrischen Armee angegriffen. 5 türkische Soldaten starben. So die türkische Darstellung. Nichtregierungsorganisationen berichten hingegen von einem vorangegangenen Angriff türkischer Truppen auf die syrische Armee. Sicher ist, dass die Türkei im Laufe des Tages zumindest zurückgeschossen hat. Dabei wurden nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Ankara mehr als 100 syrische Soldaten neutralisiert und mehrere Panzer und Kanonen zerstört. Angesichts dieser Eskalation sieht Murat Yeşiltaş vom regierungsnahen Think Tank CETA 3 mögliche Szenarien.
Zum einen ein möglichst schnelles Treffen zwischen den Staatschefs der Türkei und Russland mit dem Ziel, das Regime zu stoppen. Zum zweiten, dass die Türkei vormarschiert und das Regime in die vereinbarten Grenzen zurückdrängt. Das würde Krieg bedeuten, ernsthaft.
Eine dritte Option wäre ein effektiver Militärschlag auf das Regime, nicht auf dessen meist iranische Milizen. Nach den Gesprächen mit der russischen Delegation betonte die türkische Regierung, sie werde am Astana-Prozess festhalten. Mit anderen Worten, ein Rückzug kommt nicht in Frage. Stattdessen sollen die Beobachtungsposten verstärkt und notfalls verteidigt werden. Die Ziele der Türkei unterschieden sich dabei nicht wesentlich von den Zielen Europas, meint der Politologe Ragıp Kutlay Karaca von der Istanbuler Aydın-Universität.
Das Wichtigste für die Türkei in der Idlib-Frage ist es, einen Flüchtlingsandrang an ihre Grenzen zu verhindern. Aber auch Europa fühlt sich durch Flüchtlinge bedroht, insbesondere Deutschland. Deswegen sollte die Türkei dringend auch mit der Europäischen Union reden und nicht nur mit Russland. Denn dass sich das Problem allein mit Russland lösen lässt, das mag ich inzwischen zu bezweifeln.
Trotzdem ist es gut möglich, dass sich schon bald die Präsidenten Erdogan und Putin erneut treffen, um über Idlib zu beraten. Bis dahin dürfte weiter geschossen werden, zumindest vereinzelt.
Berichtet Christian Butkereit. Die 20 China-Rückkehrer in Berlin sind einer ersten Untersuchung zufolge nicht mit dem neuen Coronavirus infiziert. Alle Tests seien negativ ausgefallen. Die Deutschen und ihre Familienangehörigen hatten sich in der chinesischen Stadt Wuhan aufgehalten, die schwer vom Coronavirus betroffen ist. Indes haben heute weitere Staaten ihre Bürger aus China ausgeflogen. Steffen Wurze berichtet.
Eine Boeing 777 der Air New Zealand landet am Flughafen von Auckland, wie auf Aufnahmen der Nachrichtenagentur Reuters zu sehen ist. Auch die Regierung von Neuseeland hat nun Staatsbürger aus Hubei ausfliegen lassen, aus der Provinz also mit der größten Zahl von Coronavirus-Patienten in China. Auch Thailand hat Bürger ausgeflogen, ebenso wie erneut die USA und Russland, die zusätzliche Flugzeuge nach China geschickt haben. Das Auswärtige Amt hatte bereits Ende vergangener Woche rund 100 Deutsche aus Wuhan und Umgebung ausgeflogen. In den staatlich kontrollierten chinesischen Medien wird über die zahlreichen Evakuierungsflüge kaum berichtet. Stattdessen geht es in den chinesischen Staatsmedien vor allem um Erfolgsmeldungen der letzten Tage. um neue Krankenhäuser zum Beispiel und um die vielen Ärztinnen, Ärzte, Forscherteams und so weiter, die nach Wuhan geflogen werden, um den Medizinern dort zu helfen beim Kampf gegen das Coronavirus. Im staatlichen Fernsehsender CCTV kommt Xu Weihua zu Wort. Er leitet ein Einsatzteam, das aus der nordchinesischen Provinz Hebei nach Wuhan geflogen ist. Zu unserem Team gehören 100 Krankenschwestern und Pfleger aus insgesamt 52 Krankenhäusern in Hebei. Es handelt sich vollständig um sehr erfahrenes Personal. Auch Medizinausrüstung und Medikamente werden nach Wuhan gebracht. Auf Fernsehbildern ist zu sehen, wie entsprechende Paletten in ein Flugzeug geladen werden. Die Paletten sind verhüllt mit einem Transparent. Wuhan, Jiayou steht auf dem roten Banner. Übersetzt, auf geht's Wuhan. Inzwischen sind nicht mehr nur Wuhan und weitere Teile der Provinz Hubei unter Quarantäne gestellt. Auch in vielen anderen Landesteilen Chinas werden Menschen de facto gezwungen, zu Hause zu bleiben oder zumindest in ihren Wohnvierteln oder Stadtteilen. Betroffen ist zum Beispiel die Küstenstadt Taizhou in der Provinz Zhejiang. Die Stadt ist in Europa nahezu unbekannt, sie hat aber immerhin 2 Millionen Einwohner, ist also doppelt so groß wie Köln. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet, dass es nun auch Ausgangssperren in mehreren Stadtteilen der Wirtschaftsmetropole Hangzhou gibt. Rund 3 Millionen Menschen sind davon betroffen. Und selbst in der größten Stadt des Landes in Shanghai werden Menschen zum Teil gezwungen, zu Hause zu bleiben. In einzelnen Wohnanlagen dürfen Bewohnerinnen und Bewohner das Gelände zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens nicht mehr verlassen. Da China kein Rechtsstaat ist und es weder Gewaltenteilung noch Opposition oder eine freie Presse gibt, werden diese Einschränkungen kaum kritisch hinterfragt von den Menschen. Unterdessen bleiben Staats- und Parteichef Xi Jinping und die meisten anderen Spitzenpolitiker der Staats- und Parteiführung weiter im Hintergrund. Xi Jinping hat sich seit Ausbruch der Viruskrise nicht ein einziges Mal öffentlich geäußert.
Berichtet Steffen Wurzel. Und am Ende dieses Tages darf auch der Blick nach Hollywood nicht fehlen. Es war eine überraschende Wendung bei der diesjährigen Oscarverleihung. Eigentlich ging die Debatte im Vorfeld um die Gleichstellung von Frauen unter den Filmemachern. Keine Frau war für den Regie-Oscar nominiert worden, was für einigen Unmut sorgte. Doch die Verleihung selbst sorgte dann für einen historischen Wendepunkt, der diese Diskussion in den Hintergrund rücken ließ. Zum ersten Mal in der 92-jährigen Oscar-Geschichte bekommt ein nicht englischsprachiger Film die Auszeichnung für den besten Film. Das südkoreanische Sozialdrama Parasite holte die begehrteste aller Trophäen und sorgt für Jubelstürme in Südkorea. Katrin Erdmann berichtet.
This is the first movie from South Korea to be nominated and to win the Oscar.
Seit Tagen hatten südkoreanische Medien spekuliert. Wird dem Film Parasite das Wunder gelingen und er den Oscar gewinnen? Nun ist das Wunder tatsächlich eingetreten und Regisseur Bong Joon-ho, der Mann der Stunde, kündigte direkt an. Jetzt wird auch ordentlich gefeiert.
I'm ready to drink tonight, so. Until next morning. Thank you.
Bong feiert sicher immer noch und mit ihm ein ganzes Volk, wenn auch in der Ferne. Viele haben die Oscar-Preisverleihung live mitverfolgt, wie hier am Hauptbahnhof in Seoul. Der Applaus ist zwar verhalten, aber die Freude riesig. Zum Beispiel bei Kim Chang-dong, einem südkoreanischen Pfarrer. Das ist ein großer nationaler Freudentag. Ich möchte dem Regisseur Bang Joon-ho und allen Schauspielerinnen und Schauspielern dafür danken. Es ist großartig, sagt er der Nachrichtenagentur Reuters. Er selbst hat das Sozialdrama, in dem sich eine arme Familie gewieft in den Haushalt einer Reichen einschleicht, bereits am zweiten Tag nach seinem Erscheinen gesehen. In dem Film geht es ums tägliche Überleben. Ich denke, es gibt eine Menge Dinge, die in unserem Land Filmstoff liefern. Ich hoffe, dass von jetzt an mehr Filme wie Parasite gemacht werden. Bei dieser 59-Jährigen ist die Erinnerung an Parasite noch richtig frisch. Sie war nämlich unmittelbar vor der Oscar-Verleihung noch im Kino. Es waren bei dieser Verleihung so viele andere bekannte Filme aus anderen Ländern dabei. Als Südkoreanerin bin ich jetzt richtig stolz darauf, dass ein südkoreanischer Film als bester von allen ausgezeichnet wurde. Das ist ein großartiges Gefühl. Ein großartiges Gefühl, ja, sagt ein junger Südkoreaner, der als DJ arbeitet. bedeutet. Aber zugleich zeige der Film ja nicht gerade ein positives Bild über sein Land. Jetzt kennt das Ausland auch die dunkle Seite meiner Heimat. Dafür schäme ich mich ein bisschen und es ist mir unangenehm. Aber zugleich ist es wichtig, dass andere Länder Südkorea jetzt wahrnehmen. Dafür bin ich dankbar. Arm zu sein ist in Südkorea noch immer ein Stigma.
Berichtet Katrin Erdmann. Und jetzt ist es 23.54 Uhr und zu mir gekommen ist Katrin Baumhöfer aus unserer Nachrichtenredaktion für die Presseschau. Wie analysieren die Zeitungen von morgen das bundespolitische Beben von heute?
Die Oldenburgische Volkszeitung aus Vechta zum Beispiel hält das für eine gute Entscheidung, dass AKK sich zurückzieht. Damit zieht sie die richtige Konsequenz aus dem Fiasko in Thüringen, für das sie ein großes Maß an Verantwortung mitträgt. Denn AKK hatte die Situation dort zu lange unterschätzt. Uneinigkeit und Zerrissenheit prägen seit langer Zeit auf vielschichtige Art die CDU. Die Partei muss zwangsläufig einen Neuanfang starten. Und der ist nur ohne AKK möglich. Die Konfusion von Thüringen ist symptomatisch, schreibt auch das Westfalenblatt aus Bielefeld. Von AfD bis Linke scheint beinahe alles möglich. Es fehlt ein Kompass und ohne den kann es keinen klaren Kurs geben. Die CDU ist ernsthaft in Gefahr, ihren Status als letzte echte Volkspartei Deutschlands zu verlieren. Und Zeit Online warnt, das Führungschaos, das nach Kram-Karrenbauers Abgang endgültig losbrechen dürfte, könnte die CDU ebenso in den Abgrund reißen, wie es der SPD schon passiert ist. Nun ist der Zerfallsprozess auch bei der CDU offensichtlich geworden, stellt auch die Frankfurter Rundschau fest. Seine Ursachen aber gehen auf die Zeit vor Kramp-Karrenbauers Amtsantritt im Dezember 2018 zurück. Entgegen landläufiger Meinung hat die Partei auch unter der Langzeitvorsitzenden und Kanzlerin Angela Merkel den Aufstieg der extremen Rechten teils ausgesessen und teils sogar begünstigt. Auch die Taz findet, Zitat, eine Erkenntnis, die sich verdichtet, in AKKs Scheitern spiegelt sich Merkels Versagen. AKK will nun wie schon Merkel erstmal nur halb zurücktreten und noch monatelang ihre eigene Nachfolge moderieren. Aber das schürt die Gefahr langwieriger personeller Scharmützel, für die die Union schon immer anfällig war. Sie braucht jetzt etwas anderes: klare Führung. Nach Ansicht des Münchner Merkur hat Merkel mit ihrer Reaktion auf die Geschehnisse in Thüringen ihre Nachfolgerin brüskiert. Kramp-Karrenbauer aber habe sich gerecht, heißt es weiter. Ihr letzter Rat an die CDU, Kanzlerschaft, Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz wieder in eine Hand zu legen, ist pures Dynamit. Denn er zielt auf die Beschleunigung von Merkels quälend langem Abschied. Schließlich kann diese selbst es ja wohl nicht mehr sein, die die drei Ämter in ihrer Person vereint. Die CDU braucht den Neuaufbruch mit Merz oder Spahn. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle vermutet, auf AKK könnte eine weitere Übergangslösung folgen. Dass die CDU sich aus dieser Krise befreit, ist mehr als eine parteipolitische Frage. Eine gesunde CDU wird gebraucht als einzige Partei der bürgerlichen Mitte.
Danke, Katrin Baumhöfer, für diese Presseschau. Und das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Ihnen danke für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Tschüss.